Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Frank Sinatra war der allererste in den Charts, ohne genannt zu werden, dummerweise. Er sang damals bei Tommy Dorsey and His Orchestra und erreichte Platz 1 in der ersten der Billboard National List of Best-Selling Retail Records. Und zwar mit dem Song I'll Never Smile Again. In dieser Woche vor 80 Jahren erschien diese Liste der meisten Plattenverkäufe im Einzelhandel zum allerersten Mal. Platzierung nach Verkaufszahlen, ein Prinzip, das lange galt, ebenso lange umstritten war und mittlerweile teilweise abgelöst wurde und immer noch umstritten ist. Jens Balzer ist Musikkritiker und an ihn geht jetzt direkt die Frage, wie werden denn heute die Besten für die Charts ermittelt?
Damals in der ersten Billboard-Woche war das einzige Format, das gemessen wurde, die Single. Und sowas wie Albumcharts gab es dann tatsächlich zum ersten Mal erst in wöchentlicher Weise 1956. Damals Platz 1 war Harry Belafonte mit Belafonte und dann Ende der 60er überhaupt zum ersten Mal Albumcharts in dem Umfang, wie wir das heute kennen. Was lange Zeit gleich blieb, das war, dass die Charts sich, wie Sie gerade schon gesagt haben, aus Plattenverkäufen im Einzelhandel ergaben. Das ist natürlich inzwischen auch anders, weil physische Tonträger nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Das gilt inzwischen auch für gekaufte Downloads, also Musikkäufe jeglicher Art hatten zum Beispiel in Deutschland im letzten Jahr nur noch ein Drittel des Umsatzes der Musikindustrie. Der Rest entfiel auf Streams. Dementsprechend werden die Charts heute auch von Streamingdiensten wie zum Beispiel Spotify wesentlich dominiert.
Und wie verlässlich sind diese Charts heute in dieser Woche rangiert? In Deutschland zum Beispiel das Schlagerduo Die Amigos auf Platz 1. Da hieß es ja, die hätten jetzt auch die Beatles vom Thron gestoßen. Richtig. Aktuell heißt es heute, Drake, der kanadische Rapper, habe Pop-Queen Madonna irgendwie zur Seite geschubst und auch mehr Erfolge. Kann das alles sein?
Also mich wundert das nicht, weil die ja schon in den letzten Jahren mit ihren Alben tatsächlich immer auf Platz 1 gekommen waren der Charts. Es gibt eben eine sehr treue Hörerschaft für den deutschen Schlager und das sind dann auch eher ältere Semester, ne, die tatsächlich noch physische Tonträger kaufen, CDs. Die hören vor allem Schlager, aber eben auch, wenn man mal in die Albumcharts guckt in Deutschland, Deutschrock und Metal. Dementsprechend ist das Bild dann auch. Das ist eben der Bereich, in dem physische Tonträger überhaupt noch eine Rolle spielen.
Bei den Singlecharts, da sieht das völlig anders aus. Da gibt es nur noch Deutschrap.
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass Deutschrap gerade unter jugendlichen Hörern und Hörerinnen so extrem erfolgreich ist, wie bei den Älteren eben der Schlager. Das liegt aber auch daran, dass die Singlecharts jetzt eben fast vollständig von Spotify und anderen Streamingdiensten bestimmt werden. Also da spielen physische Tonträger gar keine Rolle mehr. Und diese Streamingdienste bevorzugen nun wiederum alle Arten von Musik, die von sehr jungen Hörern und Hörerinnen konsumiert wird, mit der Betonung auf sehr jung.
Aber wie kommt es genau zu dieser Bevorzugung?
Ja, früher wurden auch in den Singlecharts Verkäufe abgerechnet. Ne? Im Einzelhandel, da zählte dann ein Kauf, gab dann quasi einen Punkt für die Bewertung. Und beim Streaming geht es ja darum, wie oft ein bestimmter Track gestreamt, also eben gehört wird, angeklickt. Und nun neigen ja gerade Hörer zwischen, sagen wir mal, 12 und 18 Jahren eher dazu als andere, den einen Track, den sie nun gerade richtig super finden, wieder und wieder und wieder anzuhören. Das heißt, in diesem Streaming-Modell wird Musik für jugendliche Vielhörer ganz deutlich bevorzugt.
Das heißt dann aber auf der anderen Seite, dass Genres, die nicht in dieses enge Streaming-Muster passen, wie etwa der Jazz, systematisch benachteiligt werden, oder?
Ja, und das wird sogar nochmal dadurch verschärft, dass diese Dienste nach dem sogenannten Pro-Rata-Modell abrechnen. Das heißt, dass alle Abo-Einnahmen, worüber sich das ja finanziert, in einem bestimmten Zeitraum in einen Topf geworfen und dann durch die Anzahl des Streams auf der Plattform geteilt werden. Daraus ergibt sich dann ein Pro-Stream-Wert, der dann entsprechend der Klicks auf die jeweiligen Songs verteilt wird. Das heißt, dadurch werden Tracks, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums, also eines Monats, sehr oft gestreamt werden, nochmal überproportional bevorzugt gegenüber solchen, die vielleicht ebenso oft gehört werden, aber nur über einen längeren Zeitraum hinweg. Also um es mal zuzuspitzen, der pubertierende Deutschrap-Fan, der monatlich 10 Euro für sein Abo bezahlt, hat damit wesentlich größeren Einfluss auf die Charts als der 50-jährige Jazzhörer, der genauso viel ausgibt, aber eben seltener einen neuen Track ankleckt oder über längere Zeiträume hinweg, weil er eben bedächtiger hört oder die Tracks noch einfach viel länger sind und man deswegen nicht so oft wieder auf einen neuen kommt.
Klingt irgendwie nicht gerecht in meinen Ohren und regt sich kein Widerstand gegen solch ein System, das eine bestimmte Sorte von Musik ja ganz einseitig bevorzugt?
Naja, es gibt verschiedene Initiativen in einigen europäischen Ländern, die fordern von den Streamingdiensten ein anderes Abrechnungsmodell, nämlich das sogenannte User-Centric Payment-Verfahren. Da werden dann die Erlöse aus den Abogebühren jedes einzelnen Kunden exakt an die Künstler verteilt, die der Kunde oder die Kundin sich auch angehört hat. Das käme dem älteren Chartsmodell wieder näher. Aber die Chancen für so eine Umstellung sind nicht besonders groß, fürchte ich, weil die Streamingdienste mit diesem bisherigen System ganz gut fahren und weil die großen Musikkonzerne ihre Programmpolitik inzwischen auch schon flächendeckend darauf umgestellt haben, also so Künstler und Künstlerinnen unter Vertrag zu nehmen, die mit letztlich ja auch sehr billig und schnell produzierter Musik für sehr junge Hörer mühelos hohe Chartspositionen und große Profite einfahren. Solange das so ist, wird es dabei bleiben, dass die Charts nur einen sehr kleinen, speziellen Teil davon abbilden, welche Musik die Menschen tatsächlich gerade hören.
Jens Balzer über 80 Jahre Billboard-Charts, ein System, was ein bisschen undurchsichtig ist, aber schon sehr lange lebt. Danke für das Gespräch.
Dankeschön.